Business geht auch weiblich. Kreative Erfolgsrezepte inspirierender Frauen. Geschichten und Erfahrungen aus dem FemTotal-Netzwerk, die dich weiterbringen.
Von A wie Achtsamkeit,
über M wie Marketing,
bis Z wie Zaubern.
Deine Gastgeberinnen sind
Janice Tompkins,
Sabine Hofmann,
Stella Harm
und Sabine König.
Heute S wie Stille. Wir freuen uns, dass wir dich heute zu Gast haben, Angelika, Angelika van Amern. Und dass du uns heute etwas über die Stille und das Heilen, mit das Heilsame der Stille mitteilst. Dafür sind wir ganz erfreut darüber. Herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich auch sehr. Ich bin schon ganz lange im Frauennetzwerk und bin, glaube ich, jetzt bei der Essenz meiner Arbeit angekommen. Ja, die schwer in Worte zu fassen ist, aber wir werden es versuchen.
Das heißt, du hast schon ganz viele Sachen ausprobiert auf deinem Weg und bist jetzt dahin gekommen, dass du auch mit der Stille arbeitest. Wie muss man sich das dann vorstellen, Angelika?
Also ausprobiert ist jetzt das falsche Wort. Ich habe Ausbildungen gemacht, ganz intensive in Körperpsychotherapie, zum Beispiel Hakumi-Methode, die hier in Nordrhein-Westfalen keiner kennt. Und bin dann...
Stimmt nicht, ich kenne sie.
Genau. Bin dann über eine Kundalini-Yoga-Lehrerausbildung, die ich 2013 gemacht habe, zum Satnam Rasayan gekommen. Weil das ist der Heilungszweig des Kundalini-Yogas und das hat ganz viel mit Stille zu tun.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Yoga und Heilung und Yoga und Stille, wie passt das zusammen?
Nein, das sind unterschiedliche Dinge. Kundalini-Yoga ist praktisch die Mama, ja, ist die Mutter. Und aus diesem Kundalini-Yoga gibt es einen Zweig, den Shakti-Dance, das ist das Tanzen. Und das Satnam Rasayan ist praktisch der Heilungszweig vom Kundalini-Yoga. Also der ist von der Sikh-Tradition, ja, also die Inder, die Sikhs, begründet worden und ist früher nur von einem Meister an einen Schüler in Stille weitergegeben worden. Also gab es nicht sehr viele Menschen, die diese Heilkunst beherrscht haben. Und der aktuelle Guru ist nur jemand, der einen vom Dunkel ins Licht führt, heißt Gurudev. Und der Gurudev ist auch in der Sikh-Tradition der Guru der Heilung, ist der vierte Guru.
Also ich habe mal eine Frage. Du sagst jetzt, es wurde in Stille weitergegeben. Mhm. Das heißt, es wurde dabei gar nicht gesprochen.
Richtig.
Woher ist dann, wie ist dann die Botschaft übertragen worden?
Dieser Gurudev, der noch lebt, ein alter Herr, ein Mexikaner, hat den Auftrag bekommen, eine Methodik, Didaktik sozusagen zu entwickeln, die es tatsächlich nicht gab. Er hat es in Stille gelernt. Ja? Und der Hintergrund ist, dass Yogi Bhajan, also der Kundalini-Yogi, gesagt hat, wir brauchen in der neuen Zeit, im Wassermann-Zeitalter, eine große Gruppe von Heilern, weil die Menschen Turbulenzen erleben werden.
Also es wird nicht nur von einem an einen weitergegeben, sondern jetzt eine große Masse weitergegeben.
Und auch an Frauen.
Und auch an Frauen, das finde ich total spannend, weil normalerweise ist ja die Sikh-Tradition ja auch männerbehaftet, ne? Von einem Meister zum anderen.
Wie viele Traditionen.
Wie viele Traditionen auch, ja, das finde ich sehr spannend.
Nein, Gurudev stand praktisch da, also er ist jetzt Mitte 70, also als, sag ich mal, als junger Mann und hatte den Auftrag. Und die Frage war dann, wie entwickle ich das jetzt? Das ist ja ein schwieriger Auftrag und zwar weltweit. Mhm. Ja, und mein Ausbilder ist einer seiner ersten Schüler, der Sven Butz aus Berlin. Der bildet hier in Düsseldorf aus und auch in Reykjavik zum Beispiel. Also Massen sind das noch nicht, aber es sind ein paar hundert. Mhm. Ja.
Das ist doch schon mal viel mehr als nur von einem zu einem in einer Generation. Also das kann sich ja noch sehr viel multiplizieren.
Es ist dabei, sich zu multiplizieren.
Ja, toll.
Mhm. Und welche Didaktik hat jetzt der Guru Dev entwickelt?
Es gibt ein Buch, aber die Methode wird nicht über Bücher gelehrt. Es ist eine Erfahrungs-, Wissenschaft stimmt auch nicht, ein Erfahrungslernen, weil die Stille ist das Zentrale und die Stille ist unter allem. Ja, also unter allen Geräuschen, unter allen Worten, unter allem ist die Stille. Und wenn du in die Stille gelangst, bist du auch mit allem verbunden. Und dann kannst du heilerisch tätig werden.
Das heißt, wenn du jetzt eine Satnam Rasayam, habe ich das richtig ausgesprochen?
Rasayan.
Rasayan-Behandlung erhalte, bist dann nur du in der Stille oder ist der Klient oder den du behandelst auch in der Stille oder führst du den in diese Stille?
Also am günstigsten ist, wenn der Klient oder die Klientin liegt. Die kann theoretisch oder der kann theoretisch auch schlafen. Aber es ist ganz spannend, die Körperwahrnehmung, die ich ja schon 30 Jahre mache, ja, die Körperwahrnehmung einzuschalten und zu lauschen und zu bemerken, was während der Behandlung geschieht. Und wenn es geht, es zu erlauben und anzunehmen.
Was meinst du während der Behandlung? Bei dir oder auch bei dem Klienten?
Bei beiden.
Bei beiden.
Der Klient muss es nicht, ja. Aber ich animiere immer dazu, weil es wird in der Regel als spannend erlebt, ja. Und bei mir ist es so, dass die Behandlung oder auch bei allen, die Satnam Rasayam praktizieren, findet in einem tiefen meditativen Zustand statt. Und dieser Zustand ist das, was in erster Linie gelernt werden muss. Mhm. Ja? Und Stille heißt nicht die Abwesenheit von Gedanken, sondern Stille bedeutet, ich lasse alles so sein, wie es ist und entspanne mich da rein. Mhm. Und dann verändert sich was.
Das heißt, du bietest einen Raum oder du kreierst ein Feld, wo der Klient sich reinfallen lassen kann und in diesem Moment können viele Prozesse passieren oder auch wieder in das richtige Maß zurückfinden. Mhm.
Also ob ich da jetzt so viel kreiere, weiß ich gar nicht. Es geht mit der Zeit immer leichter. Mhm. Ja,
Hast du denn dabei so eine innere Vorstellung? Hast du Bilder, während du das machst?
Ganz unterschiedlich. Ich habe viel Körperwahrnehmungen und das ist wirklich ganz unterschiedlich.
Wie nimmst du den Körper wahr?
Ich habe gestern zum Beispiel eine Behandlung gehabt, da habe ich einen ganz engen Hals bekommen. Ja, und was ich dann mache, ist, dass ich dabei bleibe, bei diesem engen Halsgefühl und versuche, mich da rein zu entspannen und also auch wörtlich sage, ich erlaube, ja, dass der Hals eng ist. Und meistens geschieht dann schon was. Und oft geht es dann weiter. Danach habe ich eine große Traurigkeit gespürt. Auch die lasse ich zu. Also ich ändere nichts an dem, was ist. Das hört sich jetzt völlig unspektakulär an, ist es auch. Es geschieht dann von allein.
Und wie unterscheidest du, ob das dein Gefühl ist, was aus dir herauskommt oder ob was von dem Klienten kommt?
Also es ist immer so, dass ich erstmal circa 10 Minuten ganz allein mit mir arbeite. Also ich bringe mich in Ordnung. Mhm. Ja, dass es in mir still ist, dass ich in mir soweit alles wahrgenommen habe, wie es ist. Und dann gehe ich ganz bewusst mit der Aufmerksamkeit zu der Person, die ich behandle. Und in dem Moment passiert schon was in mir. Mhm. Ja? Und da bleibe ich einfach bei und folge dem. Und eine Behandlung geht so lange, bis wieder alles still ist. Weil wenn bei mir alles still und geordnet ist, ist beim Klienten oder bei der Klientin auch viel mehr Stille und Ordnung eingekehrt.
Das heißt, du kannst gar nicht so im Vorhinein sagen, dauert das jetzt eine Stunde, dauert das 20 Minuten, wie lange es braucht, um wieder in diese innere Ordnung zu kommen?
Also es dauert auf keinen Fall eine Stunde. Es dauert zwischen 20 Minuten und 40 Minuten ungefähr. Und es gibt ein schönes Beispiel von meinem Lehrer Sven. Das hat er mal beim Vortrag gebracht. Stell dir vor, dein Klient kommt mit einem Tablett voller Frösche. Und diese Frösche sind alle völlig fertig und depressiv. Die hängen da, ja, Zunge raus, völlig schlapp. Ja? Und du hast vorher geguckt, dass deine Frösche, also meine Frösche, total in Ordnung sind. Und was passiert, wenn ich dann in den Kontakt gehe, werden meine Frösche plötzlich alle depressiv und schlapp.
Das ist eine schöne Vorstellung. Ja.
Und dann ist der Job, ich kümmere mich weiter um meine Frösche, die jetzt die Symptome des Klienten aufgenommen haben.
Ja.
Also ich arbeite großteilig mit mir, und das ist auch das Tolle und das, was mir gut tut an der Arbeit, weil ich keine Energie schicke, also ich kann keine Energie abgeben und habe nachher weniger Energie oder also ich mache nichts, was mich in irgendeiner Form anstrengt, sondern ich sorge für mein Wohlergehen. Und durch die Spiegelneuronen ist es so, dass ich 80% bei mir bleibe und der Effekt super ist, also stark spürbar. Und das Tolle, und das mache ich in letzter Zeit verstärkt, was ich mir gar nicht hätte vorstellen können, das funktioniert auch als Fernbehandlung.
Ja, toll.
Ja, ich finde das spannend, wie du das so beschreibst. Und jetzt frage ich noch, warum machst du dann überhaupt Behandlung? Also wenn es eigentlich mehr so eine Sache ist, die du innerlich machst. Also ist es sozusagen, ist es da eine Mission oder ist das eine Gründung? Ne? Geht es um Selbstständigkeit?
Also die Behandlung mache ich, ich bin auch Buddhistin. Mhm. Ja? Und mein Diamantweg-Buddhismus heißt zum Nutzen aller Wesen. Mhm. Ich bin jetzt nicht Mutter Maria, also ich verdiene auch Geld mit. Ja? Aber die Menschen brauchen es einfach immer mehr. Also sei es meine Familie, sei es Freunde in Süddeutschland, ja, und es kommen jetzt auch Anfragen aus Bosnien und Schweiz, habe ich jetzt behandelt, und das freut mich einfach, weil ich weiß, dass es der Person nachher deutlich besser geht. Die ist vielleicht nicht in dem Sinne geheilt, ja? Aber der geht es deutlich besser.
Wenn die Leute zu dir kommen oder auch wenn sie es über eine Ferne machen, müssen sie dazu auch an den buddhistischen Weg glauben? Müssen sie da eingeklinkt sein oder kann man aus jeder Tradition heraus zu dir kommen?
Also das hat jetzt mit Buddhismus gar nichts zu tun. Das war auf die Frage von Jennison, ja, ob ich jetzt ein Samariter bin oder weiß ich nicht mehr, wie die Frage war. Mhm. Ja, aber das ist für mein Karma die optimale Arbeit.
Mhm. Ja. Also ich finde es so spannend. Ich habe heute Morgen, wollte ich mal wieder was über Gehirnforschung dazu lernen und habe bei YouTube einen Vortrag von dem Professor Roth. Der ist ja ein ganz berühmter Gehirnforscher und der hat dann also nochmal so, wie das Gehirn die Seele macht, so lautet der Vortragstitel, und hat da so schön nochmal Revue passieren lassen, auch Freud und Freuds Anbindung an Naturwissenschaften und dass sie sich dann da wieder von getrennt haben, weil die Gehirnforschung damals noch nicht so weit war. Und dass halt die Seele innen drin im Gehirn sitzt. Ne? Also da hat er noch so blaue Areale kennzeichnet. Und er hat vor allem nochmal ausgeführt, dass die aller gravierendsten Prägungen sind vorgeburtlich. Mhm. Weil du halt, wenn du halt noch heranwächst im Mutterleib, brauchst du zum Beispiel den Umgang mit Stress. Ne? Da brauchst du von der Mutter ganz bestimmte Botenstoffe oder so. Und damit du dann später mit Stress gut umgehen kannst. Mhm. Und wenn deine Mutter jetzt während der Schwangerschaft traumatisiert war, dann konnte sie dir das nicht übermitteln. Das heißt also, die allerschwerst psychisch kranken Menschen, bei denen hat das nicht geklappt. Und jetzt sind wir ja nicht alle schwerst psychisch krank, aber haben schon die eine oder andere Macke, ne? Oder wie ich von Kernkränkung spreche und so. Und er sagte dann auch so, das ist jetzt eine unangenehme Nachricht für die Psychologen. Mit 14 ist also wirklich die Psyche fertig. Mhm. Ne? Da kannst du irgendwie nicht mehr viel verändern. Und deswegen denke ich halt, dass solche Praktiken, wie du das machst und wie wir das ja auch kennen in unserer Arbeit, also wenn einfach so eine, also zum Beispiel für mich ist das der provokative Stil, das Lachen. Ja? Mhm. Ne, mit dem Lachen machst du ja auch nichts, außer dass du einfach drüber lachst und in dem Moment sich halt etwas entspannt. Ne? Also eigentlich so ein Ding der Unmöglichkeit. Ne? Wir sind so darauf trainiert, dass wir irgendwie was tun müssen. Ich denke mal, so diese grundsätzliche Akzeptanz dessen, was ist, das hat damals im Unterleib gefehlt. Ja? Weil eben auch schon die Mutter durch irgendwelche Vorgänge, ne, nicht bei sich war.
Also mit dem Tun, das möchte ich nochmal aufgreifen, weil ich komme ja vom Tun, ne, wie ihr oder du besonders wisst. Und die Herausforderung bei dieser Art ist, alles zu vergessen, was ich jemals gelernt habe. Ja? Und in dem Augenblick zu sein und nichts zu erwarten und nichts verändern zu wollen. Das ist die Essenz. Und wie ich das am Anfang gehört habe, habe ich gedacht, wie soll das denn gehen? Ja? Das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und der Sven ist wirklich ein ganz toller Lehrer, muss ich sagen. Und der hat auch die Methode noch mal wirklich auf der Basis durchdrungen, von dem, was er gelernt hat. Also der hat es im Grunde genommen auch noch mal ein Stück weiterentwickelt.
Wir verlinken das natürlich, ne, dein Lehrer und auch deine Homepage, liebe Hörerinnen
und Hörer. Und übersetzt heißt, wo du eben von Seele gesprochen hast, übersetzt, wenn man es überhaupt übersetzen kann, heißt Satnam Rasayan, das Fließen der Seele. Also, ne, wenn wir Blockaden haben, ne, wenn wir Verletzungen haben, fließt die Seele nicht. Mal so als Bild oder als Vorstellung. Und mit jedem Mal, wo ich in diesen Zustand gehe, wird meine Seele eingeladen, wieder zu fließen. Ja? Und mit jedem Mal, wo ich das, wo ich mich da rein versenke, geht es leichter und schneller.
Also du kommst schneller in die Anbindung und bringst deine Frösche wieder schneller in die Ordnung.
Ganz genau.
Ja. Ne? Ich kann mich erinnern, ich hatte von dir mal einen Klüngelgutschein gehabt und kam in den Genuss, von dir eine Behandlung zu erhalten. Ich hatte keine Ahnung, was du machst und was das überhaupt ist. Und in dem Moment war ich schon ziemlich erschöpft und ich habe mich da hingelegt und ich habe mich drauf eingelassen und das war so nahrhaft oder so nährend, diese Stunde. Und ich konnte mich wirklich fallen lassen, ohne irgendeine Erwartung, irgendwas erfüllen zu müssen. Das war total spannend und habe mich danach erfrischt gefühlt. Und bei mir fangen immer sofort an, irgendwelche spirituellen Bilder sich zu entwickeln. Und es waren auch einige Heilige da, die in diesem Feld waren, das du kreiert hast. Also in dieser, die Stille war trotzdem gefüllt und trotzdem war es sehr still. Also es war für mich ein heiliger Moment, wo ich sehr genährt wieder rausgegangen bin. Und gerade in unserer heutigen Zeit, wo alles viel laut ist und viel Hektik, eine Auszeit für die Seele zu haben und wenn es nur eine Stunde ist, ist so unglaublich wertvoll und das finde ich so das Wertvolle auch an deiner Arbeit.
Und das Tolle ist ja auch, dass ich nicht im trubeligen Köln wohne, sondern im oberbergischen Land in Lindlar auf einem Bauernhof in Alleinlage. Also wenn Menschen zu mir kommen, ist meistens die Anfahrt schon so, dass die sagen, Boah, das war jetzt, wie wenn ich in Urlaub gefahren bin.
Das stimmt, genau, kann ich mich erinnern. Ja, wie so eine neue Erkundung von, genau, von einem Bereich, den ich noch nicht kannte. Ja, war toll. Genau.
Und ich habe auch immer gedacht, um Klienten zu finden, muss ich irgendwie in die Stadt gehen und mir in der Stadt was mieten. Und ich glaube, die Verbindung aus Behandlung in Lindlar und Fernbehandlung ist, glaube ich, für mich ziemlich optimal. Also ich will nicht ausschließen, dass ich in Köln vielleicht einen Tag oder so mir einen Raum miete, aber im Moment merke ich, das ist für mich und ich glaube auch von der Nachfrage her gerade passend so.
Witzig fand ich ja auf der Ladies Lounge, da hattest du ja auch einen Stand.
Mhm.
Und soweit ich mich erinnere, da war es ja überhaupt nie still. Ne? Da war ja irgendwie, waren ja jede Menge Trubel um dich herum. Aber jedenfalls, ich bin zwei Frauen begegnet, die bei dir waren und die beide irgendwie so völlig entrückt in so einem anderen, noch am Sortieren waren, was denn da überhaupt passiert ist.
Mhm.
Wie machst du das, dass du jetzt da so, so in so einem Jubeltrubel irgendwie in diese Stille kommst und vor allem auch deine Klienten da reinbringst?
Also das war herausfordernd.
Mhm.
Ich hatte auch eine ganz grelle Lampe über mir. Also ich hätte am offenen Herzen operieren können. Das ist jetzt tatsächlich Übungssache. Ja, ich war schon mal bei der Ladies Lounge und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das auch in dem Setting geht. Ja, also das, ich habe so ein Gästebuch gehabt, da haben die Frauen nachher reingeschrieben und ich habe es zu Hause erst lesen können und es war sowas von berührend. Also steht zum Teil auf meiner Website unten. Wirklich sehr berührend und also wenn ich da nicht die gute Erfahrung gemacht hätte, hätte ich es auch nicht wieder gemacht.
Mhm.
Aber da ich eine Femme bin und denke, okay, herausforderndes Setting, also sobald ich in den Zustand gehe und da einen Moment verweile, überträgt sich das. Also es hat keine einzige Frau gesagt, ihr war zu laut. Ich habe nachher zu meiner Nachbarin gesagt, es war schon ziemlich laut. Und dann hat sie gesagt, Martina Kütter hat gesagt, also Angelika, ich kenne dich jetzt schon viele Jahre und ich finde das unglaublich, dass du hier in so einem Setting, in so einer Präsenz arbeiten kannst. Und ich habe die Präsenz durch den Paravon, den ich mit habe. Und obschon du nicht gesprochen hast, habe ich die Präsenz gespürt. Also das war für mich ein total, also ganz schön einfach. Habe ich mich sehr gefreut. Und ich spüre es auch in meinem Alltag. Also es ist so, wenn du damit arbeitest, kommt diese Qualität auch mehr automatisch mehr in den Alltag.
Mhm.
Ja?
Das ist wirklich eine Übungssache und
ja,
dass das immer mehr integriert wird in das Sein, also dass es mehr authentisch wird und nicht mehr,
genau,
etwas, was man geübt hat, sondern was wirklich in einem selbst drin,
genau,
ist. Ja.
Ja.
Ich kenne das auch von der Ladies Lounge, da war ja auch bei mir auf dem Stand sehr viel Trubel und ich habe auch Beratungen gemacht und in dem Moment, wo ich angefangen habe, in die Beratung zu gehen, war das wie so ein geschützter Kokon,
ja,
um uns rum.
Ja.
Die Geräusche waren da, die waren im Außen und dann sind wir wieder zurück zu uns selbst gekommen und dann war nur noch das wichtig, was in dem Moment dran war. Und das ist wirklich eine Kraft, die man lernen kann.
Kannst du noch mal so ein Beispiel geben, wie du das im Alltag machst? Also sagen wir mal, wenn jetzt so eine brenzlige Situation da ist.
Mhm. Also brenzlig, aber nicht im Sinne von gefährlich.
Keine Ahnung.
Bei gefährlich, denke ich mir, ist Handeln gefragt. Ja, aber erstmal.
Aber du stehst im Stau, oder?
Ja, stehst im Stau. Erstmal innehalten, ja, und atmen.
Mhm.
Ja, und diesen Stau als Gelegenheit sehen, innerlich aufzuräumen. Ja, kann ich nochmal spüren, aha, irgendwie habe ich jetzt eine Spannung an der Stirn. Muss ich natürlich zwischendurch mal gucken, ob die weiterfahren. Ja, ja, aber dann bleibe ich bei der Spannung an der Stirn und erlaube die. und erlaube die Spannung an der Stirn und bin damit, ohne was zu erwarten. Also ich mache das nicht, um die Spannung wegzubekommen, ja, sondern ich setze mich praktisch zu der Spannung, ne? Ich setze mich zu der hin und sage, oh, okay, du hast eine Spannung. Erlaube.
Ja? Wie lange machst du das?
So lange, wie der Stau ist.
Also, liebe Zuhörerinnen, falls ihr jetzt in einem Stau steht und euch den Podcast anhört, könnt ihr diese Übung ganz toll ausprobieren.
Geht auch mit offenen Augen.
Geht auch mit offenen Augen. Oder ihr kocht einen Kaffee und merkt irgendwie, dass ihr eine Spannung in euch drin habt. Und ich lade euch ein, das einfach mal auszuprobieren und eure Erfahrungen damit zu machen.
Genau. Witzig ist noch, ich höre ja sehr gerne diese Seven Mind App. Ne? Das ist von so eine Meditations-App, die immer nur recht kurz ist. Ich glaube, so im Kern sind es 7 Minuten. Also da kann keiner sagen, da habe ich keine Zeit für. Und wer Barma-Mitglied ist, kann ich sogar ein bisschen Werbung machen, ne? Kriege ich die umsonst. Und da haben sie jetzt eine neue, sie haben immer so Serien, so Art Kurse. Da geht es um eine Morgenroutine, was man eben schon im Bett machen kann. Und heute Morgen war genau das Thema Stille dran. Und zwar die Stille zwischen dem Ausatmen und dem Wiedereinatmen. Einfach so mitzukriegen, da ist ein kurzer Moment, wo nichts ist.
Genau, das ist die Entspannungsstille. Ausatmen, warten. Und das hat auch was mit Sterben zu tun in dem Moment. Ja? Und die Einatmenstille gibt es auch, die ist nicht so deutlich. Ne? Aber nach der Einatmung ist auch ein kurzer Moment Stille. Aber was ich noch sagen wollte, bei der Ausbildung ist natürlich so, natürlich lernen wir Dinge. Aber da kommt jetzt das Kundalini. Es werden Übungen ausgewählt. Im Kundalini kann man auch sehr gut mit dem Geist arbeiten. Ja, und der Geist ist, man sagt im Kundalini, sind plappernde Affen. Ja, und Stille heißt nicht, ich bringe die plappernden Affen zur Ruhe, aber es gibt dann Yoga-Übungen, die die Affen nicht so mögen, sagen wir mal so. Ja? Also wenn ich die mache, ist automatisch nachher mehr Ruhe. Und wenn du dann behandelst, hat das natürlich eine bestimmte Qualität.
Was für Übungen kann man sich dabei vorstellen? Besonders anstrengende Übungen?
Ganz unterschiedlich. Teilweise sind es Halteübungen mit Mudras.
So den Fingern und den Händen.
Ganz genau, ne? Und es können aber auch schon mal anstrengende Übungen sein. Ja? Also da ist ein breites Spektrum.
Das heißt also Übungen, wo du dich halt stark auf was anderes konzentrierst? Also auf den Körper in dem Fall?
Das Kundalini ist auch das Königs-Yoga, habe ich jetzt sogar im Stadtanzeiger gelesen. Ja, weil das Kundalini-Yoga ist das Yoga des Bewusstseins. Und unser größter Geißel ist unser Verstand. Ja, wir brauchen ihn leider. Ja, aber der darf nicht da an der Macht sein. Ja, sondern du, ja, deine Seele, dein Kern. Ja, also wenn sich das anders verschiebt, wird das Leben deutlich entspannter.
Wenn ich jetzt zu dir komme, und kann ich bei dir auch Yoga-Sessions buchen? Das heißt, dass du mit mir in der Einzelbehandlung auch Yoga-Übungen machst, wenn mein Geist sehr aktiv ist? Oder machst du das in der Gruppe? Bietest du das an?
Ich bin auch Yoga-Coach und es ist tatsächlich Menschen, mit denen ich länger arbeite. Also zum Beispiel jetzt hier mit dem Hals könnte ich natürlich wunderbar eine Kundalini-Übung fürs 5. Chakra raussuchen. Ja? Also im Kundalini-Yoga ist es so, ich bin ja Diplom-Sportlehrerin. Ich habe ja gelernt, Übungen zusammenzustellen. Aber im Kundalini ist es so, es ist alles fertig. Ja, also es gibt Übungen für Stärkung des 3. Chakras, Durchsetzungsvermögen, ne? Und ganz viele Kriyas für den Mind, also für den Geist, für den Verstand, ja, um ja, diese Dominanz in unserer Zeit ein bisschen abzubauen. Ja? Also wir brauchen schon Verstand, aber nicht in dem Maße.
Ja, ich beschäftige mich ja gerade auch sehr gerne mit der Maya Storch. Und auch die Psychologen sind ja jetzt sehr stark damit beschäftigt, mit dem, was man Embodiment nennt. Mhm. Und Reden reicht nicht, ne? Heißen Kongresse. Und sie haben halt entdeckt, dass unterhalb des Kopfes, dass es da noch weitergeht. Und dass man halt, das nennen halt der Damasio, der Gehirnforscher, hat ja den Begriff somatische Marker geprägt. Mhm. Also wie teilt der Soma, der Körper, mit, was du da empfindest? Und an der Uni Zürich machen sie da jetzt wunderbare Übungen und das ist auch gut erforscht, wissenschaftlich, ne? Dass halt, wenn du nicht im Einklang bist, also wenn dein Körperempfinden nicht begeistert ist von einer Sache, dann kannst du mit dem Verstand noch so sehr irgendwas wollen, du wirst einfach nirgendwo hinkommen. Mhm. Und das kannst du halt auch auf Sprache übertragen, weil in jedem einzelnen Wort steckt sozusagen eine, also auf jedes Wort reagieren wir. Und je nachdem, welche Erfahrungen in deinem Körper sind, wenn du zum Beispiel sagst, ich muss mehr Sport machen, na, dann ist das überhaupt kein attraktives Ziel. Allein schon, ne, ihr lacht schon, also schon der Begriff muss.
Ja, ja, klar.
Ne, da reagiert schon etwas negativ und Sport ist für viele auch eher ein Reiz. Sport, weil viele haben irgendwie negative Erfahrungen gemacht von triezenden Sportlehrern oder von, ne, für manche ist es gut, für dich ist es wahrscheinlich
gut. Gut, dass ich das nicht geworden bin, triezende Sportlehrerin.
Ja, 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 genau. Aber in unserer ganzen Kultur ist natürlich trotzdem sehr dieser Geist oder der Wille oder die Vernunft oder was auch immer. Und viele Menschen haben großes Problem, sich überhaupt nur vorzustellen, dass sie jetzt nicht mehr von dem, was sie tun sollen oder tun müssen, sich steuern lassen, ne, sondern dass sie sozusagen das Lust- und Laune-Prinzip, ne, dass sie halt quasi hören auf die körperliche und emotionale Reaktion. Und auch was jetzt zum Beispiel Abnehmen oder so, ne, also Körpergewicht, dass das also nicht eine Sache ist, die du eben steuerst, indem du halt irgendein Ideal verfolgst, ne, sondern dass du sozusagen das von innen heraus oder im Kontakt sein mit deinem Körpergefühl weißt, wann du jetzt genug gegessen hast oder was du essen willst oder was deine wirklichen Ziele sind.
Also Kundalini-Yoga geht vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, weil du kannst direkt am Gehirn arbeiten. Du kannst an der Zirbeldrüse arbeiten, du kannst am Nervensystem arbeiten. Und sehr, sehr effektiv. Also es gibt sogar eine große Studie, dass über eine Übung, Satanama, kannst du Alzheimer-Patienten wieder in besseren Zustand bringen. Also mit MRT-Aufnahmen vom Gehirn. Mhm. Ja? Und ich meine, Satanama, du hast Klang.
Also liebe Hörerin, wenn ihr es jetzt sehen könntet, Angelika nimmt gerade ihre Finger und berührt jedenfalls mit dem Daumen, Zeigefinger. Mit
der Daumen ist nämlich das Ego.
Ja.
Am Ego kommen alle vorbei. Wir kommen am Ego nicht vorbei. Ja? Ja? Aber das Ego wird von allen Fingern praktisch berührt, so im Durchlauf. Mhm. Und Sa, es passt nämlich auch zu dem Vorgeburtlichen. Sa ist die Geburt. Mhm. Ta ist das Leben. Mhm. Na, ich glaube, ich bin. Doch, ist der Tod. Mhm. Satana. Und Ma ist die Wiedergeburt.
Mhm. Ah ja.
Ja. Und das kannst du beim Gehen machen, im Wald. Mhm. Das ist das Beste, was du machen kannst, ob du ein alter Mensch bist oder ein junger Mensch, mit beiden Händen. Mhm. Ja, und du kannst es laut tönen, du kannst es Satanama flüstern oder du kannst es mental machen.
Mhm. Angelika hat hier noch eine schöne Zimbel mitgebracht.
Genau. Eine Freundin von der Stille ist der Klang. Mhm. Ja, und wenn der Klang zu Ende ist und du lauschst weiter, hörst du einen Moment Stille.
Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns jetzt, bedanken uns recht herzlich bei Angelika von Amann, unserem heutigen Studiogast. Diesmal waren Sabine Hofmann und Janison Tompkins da von unserem Podcast-Team. Ja. Und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wir schenken dir jetzt noch den Klang der Stille.
Wir freuen uns, wenn du einen Kommentar bei iTunes oder podcast.de hinterlässt, wie dir der Podcast heute gefallen hat. Auch sind wir gespannt auf deine Fragen und Anregungen, gerne per E-Mail an info@famtotal.de. Wir beantworten diese gerne in einem der nächsten Podcasts. Wenn du neugierig geworden bist, was es im Netzwerk Famtotal alles zu entdecken gibt, lausche hier unseren Veranstaltungshinweisen. Die beste Möglichkeit, uns kennenzulernen, ist das Famtogether. Es findet regelmäßig am letzten Freitagvormittag im Famtotal-Zentrum in der Bismarckstraße 50 im belgischen Viertel in Köln statt. Clubs sind Fachveranstaltungen, die von MitFams monatlich angeboten werden und du kannst für 15 Euro wertvolles Wissen aus ganz unterschiedlichen Bereichen für dich mitnehmen. Einmal im Jahr veranstaltet das Netzwerk die Ladies Lounge, eine Messe von Frauen für Frauen, mit der Möglichkeit, dein Business zu präsentieren und einen Vortrag zu halten. Weitere Termine wie Sommerfest, Weihnachtsschmaus, Sommer- und Wintercamp findest du auf der Homepage www.famtotal.de. Wir freuen uns auf deinen Besuch.